Kurze Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es um sexualisierte Gewalt an Jugendlichen und Kindern. Wenn du sowas schon mal erlebt hast und Hilfe brauchst, gibt es am Ende Informationen für Hilfsorganisationen.
Und die haben im Dezember eine Mitgliederversammlung gemacht, wo quasi alle Verbände zusammengekommen sind und getagt haben. Das ist, glaube ich, im Saarbrücken waren die. Und die haben auf dieser Mitgliederversammlung zu dem Safe Sport Code abgestimmt. Und der DFB hat als einziger Spitzenverband gegen diesen Safe Sport Code gestimmt, beziehungsweise nicht für die Einführung, alle anderen schon, und damit wurde das eben beschlossen.
Salon 5. Workout für die Ohren.
Hallo an alle Salon 5 Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Lasse und interviewe heute unseren Gast Finn zum Thema sexualisierte Gewalt im Jugendfußball. Finn ist Reporter bei Korrektiv Lokal und hat zu dem Thema recherchiert. Hi Finn.
Hi, grüß dich. Ich freue mich, hier zu sein.
Also, eure Recherchen zeigen ja, es gibt immer mehr sexualisierte Gewalt im Jugendfußball. Um dagegen vorzugehen, gibt es Organisationen wie Safe Sport, die Opfern helfen und diese halt beraten. Finn, du hast recherchiert und alle wichtigen Infos für uns. Kannst du uns eure Recherche einmal grob zusammenfassen?
Also ich kann die Recherche dahingehend zusammenfassen, ich muss ein bisschen ausholen. Mein Kollege Jonathan Sachse und Jonas Hummels und auch meine Kollegin Alina Bach haben vor ein paar Wochen eine Recherche veröffentlicht zu mutmaßlicher sexualisierter Gewalt eines Spielerberaters. Damit fing quasi alles an. Das haben sie, glaube ich, 1,5 Jahre jetzt gemacht bis zur Veröffentlichung. Und im Dezember kam Mia von 11 Freunde auf Jonathan zu, ganz unabhängig davon, die haben nicht darüber gesprochen. Und Mia hat Jonathan eine Mail geschrieben, sie kannte Jonathan von den Recherchen, die er vorher schon gemacht hat. Er hat vorher über den Medikamentenmissbrauch von Fußballspielern berichtet und hat ihm geschrieben, hey, ich möchte gerne zu Gewalt im Fußball recherchieren, ganz grob. Und hat Jonathan gefragt, was können wir da machen? Können wir vielleicht da eine Kooperation starten? Und das hat sich so ein bisschen dann über den Januar und Februar gezogen. Und dann war im Februar klar, wir machen eine kooperative Recherche mit 11 Freunde. Und wir haben uns dann, also der Fall, den Jonathan, Jonas und Alina gemacht haben, der war mutmaßlich oder ist mutmaßliche sexualisierte Gewalt. Aber wir haben uns dann gedacht, wir machen auch alle Gewaltformen interpersonalisierter Gewalt. Und dann haben wir gesagt, okay, wie können wir das am besten machen? Und wir haben eine Recherche gestartet über einen Crowd Newsroom, das ist ein Umfragetool, und haben eine relativ freie Frage gestellt, beziehungsweise haben die Leute recht frei angesprochen, damit sie uns erzählen kommen können und uns eben von Erfahrungen von Gewalt berichten können, dieser Umfrage.
Das hört sich sehr, sehr cool an, besonders so wie ihr darauf gekommen seid. Wie seid ihr denn so vorgegangen beim Recherchieren? Gab es da irgendwelche Herausforderungen oder lief das alles glatt?
Genau, also die erste Herausforderung, wir sind ja gerade noch mitten in der Recherche, wir haben jetzt gerade vor 1,5 Wochen unsere Umfrage an den Start gebracht und waren natürlich sehr gespannt darauf, wie quasi unsere Fragestellung interpretiert wird. Wir wollten gerne Gewalterfahrungen sammeln, die im Verein stattgefunden haben, aber eben nicht dieses typische, okay, der Gegenspieler hat mich provoziert, der Gegenspieler hat mich vielleicht gewalttätig angegangen im Spiel, sondern wir wollten es gerne im Verein haben. Und wir können jetzt nach 2 Wochen sagen, dass die Fragestellung gut gewählt war von uns, dass die Leute gut ins Gespräch kommen. Und ich glaube tatsächlich, eine Herausforderung, die wir am Anfang auch hatten, war, dass wir diesen interpersonalen Gewaltbegriff erstmal für uns definieren mussten. Was fällt eigentlich darunter? Ich kann das ja ganz kurz einmal erklären, das ist, glaube ich, ganz interessant. Also interpersonale Gewalt ist ein Überbegriff und schließt alle Formen von psychischer Gewalt, von physischer, also körperlicher Gewalt, sexualisierter Gewalt und auch den Punkt Vernachlässigung mit ein. Und wir wollten eben nicht nur, wie jetzt in der Recherche von Jonathan und Jonas und Alina, sexualisierte Gewalt abfragen, sondern wir wollten diesen gesamten Gewaltbegriff eben in dieser Recherche abfragen und beleuchten, und damit wir einfach mehr darüber wissen.
Ja, wo wir gerade auch beim Thema dann direkt dieser Gewalt sind, in deinem Artikel steht ja auch, dass generell die Gewalt beim Sport auch höher ist, bei den im Jugendsport würde ich jetzt mal sagen. Aber warum sind denn die Gewaltfälle im Fußball viel häufiger vertreten als in anderen Sportarten?
Also ich glaube, wir müssen da erstmal differenzieren. dass wir sagen, also anteilsmäßig, also auf die Mitgliederzahl im Fußball gerechnet, sind die Gewalttaten gar nicht höher als jetzt beispielsweise im Handball oder an anderen Sportarten. Ich glaube, wir müssen da auch nochmal differenzieren zwischen Mannschaftssport und Einzelsportarten. Aber das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. Aber ganz einfach gesagt, der Fußball ist der beliebteste Breitensport in Deutschland. Also es gibt so ungefähr zwischen 7 und 8 Millionen Mitglieder, die im Vereinsfußball organisiert sind. Und dann auch nochmal Hunderttausende Kinder und Jugendliche, die in Jugendmannschaften spielen. Und allein quasi diese große Anzahl an Personen lässt den Schluss zu, dass wir sagen können, dort wird es anteilsmäßig, also wenn wir es anteilsmäßig rechnen, mehr Gewalttaten geben. Ich würde sagen, es ist kein einzelnes Fußballproblem, es ist ein Sportproblem sozusagen. Also dass Sport in der Gesellschaft Gewalt zulässt oder Räume schafft, wo es Gewalt gibt. Aber also das gibt es auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen sicherlich, aber es gibt auch sportspezifische Faktoren, also zum Beispiel die Körperlichkeit, die Nähe, zum Beispiel im Fußball auch eben das starke Machtgefälle, was es auch in anderen Bereichen gibt. Es gibt natürlich auch Ambitionen, Träume, also super viele Jugendspieler, wenn sie in einem gewissen Alter sind, wollen Profis werden gerne mal, nehmen dafür extrem viel in Kauf. Also das sind sozusagen sport- oder fußballspezifische Faktoren, die eben dann auch Gewalterfahrungen beziehungsweise Grenzüberschreitungen erleichtern für potenzielle Täter und Täterinnen.
Und gibt es Unterschiede in Bezug auf die Art der Gewalt, welche mit dem Geschlecht des Opfers zusammenhängt? Also ist die Gewalt unterschiedlich bei Mädchen und bei Jungs?
Also ich kann ja jetzt direkt mal eigentlich sozusagen aus dem Maschinenraum unseres Umfragetools berichten,
Mhm.
weil wir ja eben auch das Geschlecht abgefragt haben. Also die ganze Umfrage ist quasi, richtet sich an alle Geschlechter. Und das ist jetzt noch nicht ausgewertet. Ich kann dir aber quasi anekdotisch sagen, dass gerade im Frauenfußball und besonders, das muss ich da nicht gendern, weil das eben männliche Täter sind, besonders wenn es Trainer sind, eben ein normalisiertes sexistisches Verhalten an den Tag gelegt wird. Und das ist ehrlich gesagt auch der Knackpunkt an dieser ganzen Recherche. Das sind alles oft so Taten, die sind unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Also bei sexualisierter Gewalt ist es relativ klar. Da regelt das nämlich dann das Strafgesetzbuch. Und damit haben die Vereine dann nur noch zum Teil was zu tun, sozusagen. Aber was ist mit ganz vielen Gewalterfahrungen, die einfach unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegen und sozusagen normalisiert im Alltag des Vereins sind? Ich kann jetzt ein Beispiel nennen, weil es alles ein bisschen abstrakt ist, der Klaps auf den Po beispielsweise. Also wenn ein männlicher Trainer eine Spielerin einwechselt und ihr einen Klaps auf den Po gibt. Das haben wir tatsächlich sogar jetzt schon ziemlich häufig gelesen. Oder halt, dass ein männlicher Trainer beim Umziehen in der Umkleidekabine ist. Das sind alles so Punkte. Wenn das zu Unwohlsein bei den Spielerinnen führt oder es sollte dann einfach nicht so sein, was passiert dann eigentlich? Wie können die Spielerinnen oder auch die Spieler sich dagegen wehren, beziehungsweise was für Maßnahmen werden da ergriffen? Das ist die Frage, um die diese ganze Recherche dann geht, auch im Einzelnen jetzt auf diesen Fall runtergebrochen.
Und auch dann dazu, wenn du ja sagst, dass das immer unter dieser Strafbarkeitsgrenze ist und dadurch wahrscheinlich dann auch häufiger auftritt und sich wiederholt, welche Folgen kann das denn haben? Also für die Betroffenen jetzt besonders.
Also ich glaube, so pauschal das zu sagen, ist schwierig, aber ich kann ja ganz kurz auch einmal nochmal weitere Ergebnisse sozusagen so ein bisschen im Kopf zusammenfassen. Also wir haben auch einige Antworten von Personen, die sind so jetzt heute, wir haben einmal das Alter abgefragt, in dem das passiert ist, und einmal das Alter abgefragt, wie alt die Leute jetzt sind. Und wir haben auch Antworten von so 50, 60, 70-jährigen Personen. Und die schildern uns von Gewalterfahrungen, die ja 40, 50 Jahre zurückliegen. Und allein, dass die Menschen das Erlebte trotzdem noch nach 40, 50 Jahren beschäftigt, bedeutet ja, dass es ein einschneidendes Erlebnis ist. Es kann natürlich auch, wenn es schwerwiegende Gewalt ist, sexualisierte Gewalt ist, aber auch psychische Gewalt ist, kann es zu großen seelischen Leiden führen und die sich aber auch dann komplett auf die Gesundheit auswirken. Bei physischer Gewalt muss ich darüber ja gar nicht reden, also körperliche Gewalt, dass das eben auch direkte Konsequenzen für die Gesundheit haben kann, sowohl für die körperliche Gesundheit, aber auch für die psychische Gesundheit. Und das ist einfach ein, ich glaube, das ist einfach ein Thema, wo man dann auch die Gesellschaft für sensibilisieren muss, was auch gerade die Gewalterfahrungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze für Folgen für Betroffene haben können. Also das ist ein ganz großes Spektrum einfach.
Du sagst, es melden sich auch Leute bei dir, die diese Erfahrung jetzt zum Beispiel vor 30, 40 Jahren gemacht haben, wo das ja schon echt weit zurückliegt. Wo könnte denn der Grund liegen, dass die Opfer sich jetzt erst melden und das vielleicht nicht damals schon irgendwelchen Personen in diesem Verein genannt haben und sich damals schon darüber probiert haben, sich halt helfen zu lassen?
Die Frage haben wir uns im Vorfeld auch gestellt, deshalb haben wir in der Umfrage eine Frage aufgenommen, ob die Person sich an andere Personen gewendet hat und es erzählt hat. Das können beispielsweise die Eltern sein, das können andere Mitspieler, Mitspielerinnen aus dem Verein sein. Es kann aber auch der Vereinsvorstand sein, das haben wir abgefragt. Viele tatsächlich von den Fällen, die lange zurückliegen, haben uns geschrieben, dass sie es niemandem erzählt haben, weil sie es einfach nicht für wichtig genug erachtet haben. Und weil sie dachten, das ist normalisiertes Verhalten, das gehört einfach irgendwie dazu. Wir haben aber auch von Fällen jetzt gelesen, in denen das Erlebte geschildert wurde. Es wurde halt Personen geschildert, seien es jetzt die Eltern, wie gesagt, Mitspieler oder Vereinsvorstand, oder wurde halt direkt konfrontiert. Und oft ist dann auch einfach dann nichts passiert, weil die Vereine nicht wirklich wussten, was machen wir jetzt damit. Teilweise wurde uns aber auch geschildert, dass dann Trainer freigestellt wurden. Da ist aber natürlich auch die Frage, vor allem in Bezug auf, wie schwerwiegend sind die erlebten Vorwürfe oder sind diese Vorwürfe, die gemacht werden. Potenziellen Tätern wird es dann wirklich einfach gemacht, wieder in den nächsten Verein zu wechseln. Das liegt einfach daran, dass viele Vereine keine Schutzkonzepte haben und sich beispielsweise auch nicht zum Beispiel ein Führungszeugnis vorlegen lassen. Und so kann es halt vorkommen, dass eine vorbestrafte Person, die wegen sexuellem Missbrauch verurteilt wurde, einfach so in einem Verein weiter agieren kann und dann halt eben einfach ein gutes Umfeld findet, um weitere Taten zu begehen.
Das bedeutet, auch wenn diese Menschen dann diese Gewalt benutzen, beziehungsweise gewalttätig werden, ob sexuell oder jetzt anders, das hat keine wirklichen Folgen. Was hast du denn oder habt ihr da denn irgendwie eine Lösung für, wie man sowas vorbeugen könnte oder diesen Menschen halt eben nicht mehr die Möglichkeit gibt, an diese jungen Menschen ranzukommen?
Ich würde ganz kurz einmal auf das, was du gesagt hast, kurz eingehen. Dass, also Folgen hat es in dem Sinne, wenn es zur Sprache kommt und wenn es jetzt bei den ganz schwerwiegenden Fällen zu strafrechtlichen Ermittlungen kommt. Es gibt den Fall zum Beispiel in der Nähe von München, da gibt es auch einen guten WDR-Podcast zu, in der ein Trainer Missbrauch in mehreren Fällen begangen hat und das eben dann erst aufgedeckt wurde, als Personen das gemeldet haben.
Habt ihr vielleicht einen Lösungsweg, wie man dafür sorgen könnte, dass diese Menschen, die diese Gewalt ausüben, halt nicht so schnell wieder die Möglichkeit haben oder beziehungsweise aus meiner Sicht generell nicht mehr die Möglichkeit haben, so eine Gewalt bei in einem anderen Verein ausüben zu können?
Genau, also du sprichst jetzt das Stichwort Prävention an. Also
Genau.
wir haben uns jetzt im Vorfeld unserer Recherche stark mit Prävention, auch vor allem von dieser interpersonalen Gewalt, ich wiederhole das gerne auch nochmal, vor allem halt diesen Gewalterfahrungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Also wenn sexualisierte Gewalt auftritt und das potenziell strafbar ist, dann ermittelt irgendwann die Polizei in diesem Fall. Wenn das zur Anzeige gebracht wird. Und der Weg ist halt dann auch klar für die Vereine. Aber bei den ganzen Fällen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze haben die Vereine quasi keine Richtlinie, wie sie entscheiden, was sie tun. Und da haben wir im Vorfeld der Recherche uns mit mehreren Konzepten auseinandergesetzt, sind jetzt auch gerade dabei, uns noch mit den Bundesliga-Vereinen auseinanderzusetzen. Also was für Schutzkonzepte haben die gerade so als Vorbildfunktion für alle anderen Vereine? Aber unter anderem ist uns da der Safe Sport Code begegnet. Das ist ein Regelwerk, was von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen der Sporthochschule Köln entwickelt wurde. Und das ist quasi weltweit, das haben sie uns gesagt, der erste Versuch, ein Regelwerk aufzustellen, das Verhalten unterhalb der Strafbarkeitsgrenze im Verein sanktioniert und was dem Verein eben den Handlungsspielraum erschafft. Und auch quasi die Betroffenen schützt erstmal und dann natürlich auch die Beschuldigten auch schützt im Sinne von, das hört sich jetzt vielleicht erstmal komisch an mit schützt, aber wenn Vorwürfe im Verein rumgehen oder geäußert werden, dann müssen sie natürlich auch geprüft werden, vor allem wenn es halt unterhalb der Strafbarkeitsgrenze ist und sich staatlich quasi niemand einmischt. Also dann wird halt keine Polizei kommen und das ermitteln. Und dann muss der Verein Oder das ist halt eben noch im Aufbau jetzt. Oder eben der Landessportbund eben eine Stelle einrichten, wo das dann geklärt wird. Genau, das ist halt eine Möglichkeit. Aber es gibt auch Vereine, jetzt kann ich auch mal ein bisschen was sagen, also aus der Bundesliga, die Schutzkonzepte eigens entwickeln. Die haben aber eben auch die Ressourcen dafür. Und viele Vereine haben die Ressourcen einfach nicht, weil es kleine Vereine sind, weil die vielleicht 100 Mitglieder haben oder halt, weiß nicht, auch nicht, eine geringe Anzahl an Mitgliedern und das alles ehrenamtlich gewuppt wird. Also das ist halt einfach ein schwieriges Thema. Aber Prävention muss da sein, denn auch wenn ein Verein ehrenamtlich geführt wird, hat ein Verein die Aufsichtspflicht für Schutzbefohlene. Also wenn Eltern sozusagen Kinder und Jugendliche in einen Verein geben, müssen sie sich ja sicher sein, dass die Kinder und Jugendlichen dort sicher sind. Das heißt, sie haben halt eben diese Pflicht, auf die Schutzbefohlenen aufzupassen. Und es kann ja nicht sein, dass es quasi das Argument ist, nur weil es ehrenamtliche Vereine sind, können wir uns darum eben nicht kümmern. Dann wird es halt diese Gewalterfahrungen immer weiter geben.
Du hattest eben diesen Code Safe Sport erwähnt
Genau.
und in eurem Artikel hattet ihr ja auch über eine Organisation geschrieben, die Safe Sport heißt. Kannst du vielleicht einmal erklären, was die so macht und vielleicht, wie ihre Zukunft aussieht und wie sie halt den Sport für die kleinen Kinder oder generell die Kinder dann sicherer macht?
Also, es ist relativ verwirrend. Ich will das mal ganz kurz aufdröseln. Ich hoffe, das gelingt mir. Also, dieser Safe Sport Code ist das Regelwerk. Das kommt von der Sporthochschule Köln, von zwei Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Dann gibt es aber auch die Stelle Safe Sport. Die hat damit aber nichts zu tun. Und dieses hier in
Okay.
Berlin, da waren wir auch vor Ort und haben Gespräche geführt, um uns mal die Arbeit vorstellen zu lassen. Und das ist eine Beratungsstelle, die geschaffen wurde, um genau diese Gewalterfahrungen, über die ich gerade rede, um da quasi eine Anlaufstelle für Betroffene zu sein, damit sie sich Rat holen können. Da kriegen sie auch psychotherapeutische Beratung. Von diesen Beratungsstellen gibt es einige Initiativen. Der Deutsche Olympische Sportbund hat zum Beispiel auch eine ähnliche Initiative, die sich darum kümmert. Und genau, da können sich eben Betroffene melden. Wir haben auch am Ende dieser Umfrage dann mehrere Initiativen und diese Stelle verlinkt, dass, wenn da Redebedarf besteht, weil wir sind ja Journalisten, wir sind ja keine, also wir sind auch keine Juristen, aber wir sind auch kein psychotherapeutisch ausgebildetes Personal. Das muss man ja auch wissen, ne? Und genau deswegen ist eigentlich auch wichtig, dass es solche Stellen gibt. Und jetzt, um das noch ein bisschen komplizierter zu machen, wird gerade auch daran gearbeitet, ein Zentrum für Safe Sport aufzustellen. Und das hat wiederum mit der Beratungsstelle nichts zu tun, aber also mit der Sporthochschule Köln so bedingt, weil da ein paar Leute mitarbeiten. Aber es ist auf jeden Fall kompliziert. Genau, aber es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass es das gibt. Man muss aber auch sagen, das steckt bisher noch in den Kinderschuhen. Also wir haben ja auch über den ersten Bericht von der Beratungsstelle Safe Sport, also das, was jetzt hier in Berlin ist, berichtet. Das sind so ungefähr 200 bis 300 Betroffene, die sich da melden, weil viel mehr Kapazitäten haben sie gar nicht, um dann wirklich ausreichend zu beraten und den Betroffenen Unterstützung zu geben.
Aber es wird was dafür gemacht, dass diese Menschen halt beraten werden, beziehungsweise dann halt geschützt werden. Und das entwickelt sich auf jeden Fall.
Genau, also man kann sagen, das sind erste Schritte, die irgendwie aus dem Bewusstsein resultieren. Aber ich würde sagen, es ist tendenziell immer noch nicht genug. Und es würden, ohne jetzt Leuten direkt die Worte in den Mund legen zu wollen, würden, glaube ich, die Stellen auch so bestätigen, dass es erstmal Anfänge
Okay.
sind.
Okay. Zum Abschluss, ihr seid das Thema ja sehr, sehr groß angegangen und habt noch mehr Sachen recherchiert. Kannst du uns vielleicht einen kleinen Überblick geben, was ihr noch so herausgefunden habt und was ihr vielleicht bald noch veröffentlicht?
Genau, also wir werden, habe ich ja schon gesagt, bald zu den Bundesliga-Vereinen, also zu den gesamten 18 Erst- und 18 Zweitliga-Vereinen berichten, weil wir da auch mal angefragt haben, wie die Bundesligisten zum Beispiel zu dem Safe Sport Code, also diesem Regelwerk stehen. Ich möchte noch ganz kurz ausführen, weil es eigentlich auch nochmal eine interessante Geschichte ist. Im Dezember letzten Jahres fand vom Deutschen Olympischen Sportbund, also den Deutschen Olympischen Sportbund muss man sich so vorstellen, das ist quasi der Dachverband aller, also der meisten deutschen Spitzenverbände, so auch unter anderem der DFB, der Deutsche Fußballbund. Und die haben im Dezember eine Mitgliederversammlung gemacht, wo quasi alle Verbände zusammengekommen sind und getagt haben. Das ist, glaube ich, im Saarbrücken waren die. Und die haben auf dieser Mitgliederversammlung zu dem Safe Sport Code abgestimmt. Und der DFB hat als einziger Spitzenverband gegen diesen Safe Sport Code gestimmt, beziehungsweise nicht für die Einführung. Alle anderen schon, und damit wurde das eben beschlossen. Der DFB weigert sich aber mit der Begründung, dass sie diesen Safe Sport Code, dieses Regelwerk eben auf der Vereinsebene ehrenamtlich gar nicht einführen könnten. So. Und das ist auf jeden Fall interessant. Und ich würde auch sagen, dass wir in dieser Recherche dranbleiben, wie der DFB sich zu diesem ganzen Thema interpersonaler Gewalt positioniert. Denn wir hatten bisher schon Austausch, aber der Austausch war noch nicht wirklich vertiefend, was den Eindruck zulässt, dass wir das Gefühl haben, der DFB beschäftigt sich nicht wirklich mit dem Thema oder hat die Dringlichkeit des Themas nicht erkannt. Ich kann noch ein zweites Beispiel nennen. Letzten Freitag gab es nämlich einen Jugendkongress, einen Jugendfußballkongress des DFB. Den gab es erstmalig, weil der DFB gesehen hat, der wurde ins Leben gerufen, weil sie gesehen haben, dass es immer weniger Neuanmeldungen quasi im Fußball gibt, im Jugendfußball. Und das ja dann tendenziell ein Problem werden könnte. Und unsere These ist, dass auch unter anderem Gewalt im Fußball, interpersonale Gewalt im Fußball, ein Grund ist, wieso Leute mit Fußball aufhören. Wir lesen das ja in unserer Umfrage, dass Leuten der Spaß genommen wird, wenn es zu Gewalt kommt. Auch von mir aus zu Gewalt unter den eigenen Mitspielern, weil Mobbing-Situationen entstehen. Und da kriegen wir auch geschildert, dass dann halt Trainer oder Leute, die Schutzbefohlenen sind, nicht einschreiten. Und da werden wir dranbleiben und werden hoffentlich mit dem DFB mehr in Austausch kommen. Und vielleicht sieht der DFB dann irgendwann ab einem gewissen Punkt die Dringlichkeit des Themas. Wir werden auch, also wir haben auch mal so ein bisschen geschaut, die letzten Jahre, wie viele Fälle gibt es überhaupt, die an Gerichten verhandelt wurden. Aber das sind natürlich dann die Fälle in der Strafbarkeits-, also oberhalb der Strafbarkeitsgrenze, die strafbar sind. Das machen wir. Und wir machen das, habe ich ja schon gesagt, in Kooperation mit 11 Freunde. 11 Freunde ist ein Magazin für Fußballkultur und die haben natürlich eine super Expertise, was den ganzen Fußball angeht. Und da werden wir kooperativ auch Stücke veröffentlichen. Und dann natürlich auch, also wir haben in der Umfrage das so gemacht, dass sich die Betroffenen auch mit ihren Kontaktdaten melden können, dass sie sagen können, okay, ich möchte darüber mit ihnen reden. Also wir würden dann natürlich sensibel rangehen und nicht sagen, wir veröffentlichen das jetzt sofort, sondern wir würden natürlich erstmal in Gespräche gehen und das langsam angehen. Aber genau, da werden wir sicherlich auch dann mehr darüber berichten, im Sinne auch anonymisiert möglicherweise, um da halt eben Betroffene öffentlich zu Wort kommen zu lassen. Das sind so grob viele Projekte, die jetzt bei uns herumwabern. Genau.
Vielen lieben Dank, Finn, für diese ganze Aufklärung. Das war unser Podcast über sexualisierte Gewalt im Jugendfußball. Wenn du Opfer von sexualisierter Gewalt bist oder warst, dann kannst du dir bei diesen Hilfsorganisationen Hilfe suchen. Einmal, wie eben schon angesprochen, dann kannst du dir Hilfe suchen unter der Ansprechstelle Safe Sport 0800 11 222 00. Die sind erreichbar Montag, Mittwoch und Freitag zwischen 10 und 12 Uhr oder Donnerstag zwischen 15 und 17 Uhr. Oder zum Beispiel bei der Stelle Anlauf gegen Gewalt unter der Nummer 0800 9090 444. Diesen montags, mittwochs und freitags zwischen 9 und 13 Uhr erreichbar. Dienstags und donnerstags zwischen 15 und 20 Uhr. Mehr Hilfsorganisationen findet ihr auch unter dem Artikel von Finn auf der Korrektiv-Website. Wenn ihr noch mehr über das Thema wissen wollt oder euch über andere Dinge informieren möchtet, dann schaut doch bei uns bei Insta oder bei TikTok unter Salon 5 vorbei oder hört euch noch ein paar Podcasts an. Tschüss.
Ciao.
Salon 5. Workout für die Ohren.